Ich habe ein Problem mit dir. Krass. Du bist morgens kompliziert.
Wenigstens nur morgens. Du bist den ganzen Tag kompliziert.
Ja, da kann man eigentlich nur noch lachen, wenn wir komplett im Flüsterton streiten, statt wie sonst, wie es viele wahrscheinlich von uns so machen, im Streit eher laut zu werden. Und das ist dann auch schon eine Idee, wie wir humorvoller mit Konflikten umgehen können. Jetzt gibt's noch einige Ideen und Anregungen mehr und kurz vor Ende auch noch einen Plot-Twist. Habe ich so auch noch nicht erlebt. Hört selbst und herzlich willkommen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Shanley Anwar.
No. Sie machen Werbung. Ja, ich fange an jetzt. Sie machen Werbung zusammen. Sie podcasten zusammen, machen auch Comedy, sind absolute Kommunikationsprofis und als Paar streiten sie natürlich auch immer wieder zusammen, nehme ich jetzt aber mal an, aber eben mit Humor. Da grinst schon Iris Kavritsch im Hintergrund, Matthias Renger ist auch am Start. Willkommen in eine Stunde Liebe.
Danke, wir freuen Hallo. Uns total. Und ich musste gerade schon auch losgrinsen, als du gesagt hast, totale Kommunikationsprofis, weil wir dir bei deiner Anmoderation davor ins Wort gefallen sind. Voll die Profis.
Nein, also das ja nicht. Ihr seid wirklich sehr kreativ, das muss man schon sagen, weil viele kennen ja auch eure Videos von Insta, von TikTok. Und da seid ihr eben auch zum Beispiel mit diesen ASMR-Flüsterstreit-Videos viral gegangen. Es ist schon im Grunde einer der Lifehacks für humorvolles Streiten, dieses Thema nicht laut werden, sondern absolut leise, so leise wie möglich. Wie oft kommt das bei euch als Paar wirklich zum Einsatz? Jede Woche?
Es gibt keine Regelmäßigkeit, oder?
Nee, gar nicht. Aber als wir zum Beispiel den ASMR-Streit erfunden haben, mehr oder weniger, das war ja so während der Pandemiezeit. Und da waren wir auf engstem Raum und haben irgendwann mal gedacht, okay, bevor wir uns hier die Köpfe einschlagen, müssen wir irgendwie gucken, wie wir kreativ miteinander umgehen können und dass das Ganze irgendwie lustiger wird. Und dann haben wir angefangen, wirklich so streitend miteinander zu flüstern und haben uns die ganze Zeit dabei totgelacht.
Es hatte natürlich da auch was mit Nachbarn zu tun, dass man Rücksicht nimmt. Also, dass wir, wenn wir nachts um eins oder zwei erst auf die Idee kommen, ein Thema zu besprechen, dass man dann nicht laut redet, noch lauter wird, ja. Sondern je leiser man wird, desto besser.
Dass man da versucht, niemanden zu stören. Ruhestörung genau. Ist fast schon ein Thema. Okay. In ja. eurem Buch, Du bist das Problem, das ich mir wünsche, gibt ihr ja insgesamt 20 solcher Hacks weiter. Und im Grunde geht es immer darum, aus dem Ernst von so einem Streit, von einem Konflikt humorvoll rauszukommen. Was glaubt ihr, warum fällt das vielen von uns oft so schwer?
Weil wir so in unserer Emotion gefangen sind. Also es gibt so viele Gründe dafür, aber wir haben diese Techniken gewählt, weil wir ja beide so auch aus der Werbung kommen. Und da gibt es so kreative Techniken, wie du irgendwie eine kreative Idee entwickeln kannst. Und man merkt über die Zeit, man wird immer konstruktiver, wenn man das anwendet. Beim Streit ist es halt ganz oft so, man ist so in seiner Emotion gefangen, dann hat man vielleicht auch eine verengte Sicht auf die Sache, weil man nur seinen Blickwinkel sieht. Und da rauszukommen und das nochmal aus ganz anderen Perspektiven sich anzuschauen, bringt auch so eine unglaubliche Gelassenheit mit sich.
Und es ist eine existenzielle Bedrohung, je nachdem, wie ernst der Streit ist. Mhm. Wenn ich zugebe, dass ich im Unrecht bin oder außerstande bin, so zu wirken, das reicht ja auch schon. Man ist im heftigen Streit und man findet die Worte nicht mehr, man verhaspelt sich, man merkt, dass man sich in Widersprüche verheddert. Das kann, weil du ja fragst, warum fällt uns das oft so schwer, uns allen, das kann sich anfühlen wie kompletter Gesichtsverlust.
Und es ist auch ganz schnell dieses Thema Gewinnen und Verlieren dann ja. da und diese Frage, genau. ne, wer das ein Spiel ist, wer hat denn jetzt gewonnen und genau. Punktsieg und so weiter, Machtkämpfe können aufkommen bei manchen Beziehungen. Genau. Bevor wir jetzt zu Streitereien und Konflikten kommen, mir ist aufgefallen, wenn Menschen auf der Suche nach der Liebe sind, ne, dann wird, wenn man sich so diese Umfragen anschaut, dann wird ganz oft als einer der Haupteigenschaften genannt, was die andere Person haben soll, Humor. Also wie wichtig ist es denn eben für eine Beziehung aus eurer Sicht auch, dass man humortechnisch auf einer Wellenlänge ist?
Boah, das ist richtig wichtig, finde ich. Es zeigt irgendwie auch, dass man einen ähnlichen Blick hat für die Dinge und auch gerne dem anderen dann, sei es im Konflikt oder auch so generell, einen Raum zulässt, ne, durch Humor.
Auf jeden Fall. Und Ich würde aber sagen, das muss gar nicht von Anfang an dieselbe Wellenlänge sein.
Was findest du?
Nee,
das
genau.
Wollte ich nämlich gerade fragen, wie ihr gemerkt habt, dass ihr den gleichen Humor teilt. War das von Anfang an da oder hat sich das entwickelt?
Doch, war schon von Anfang an. Naja, also die ersten paar
Ey,
Tage.
Der Humor, der hat uns gebunden.
Der hat uns gebunden,
der
das will
Rest
ich doch
nicht.
Das will ich. Will ich auch gerade gar nicht abstreiten, aber ich habe mich, da erinnerst du dich auch dran, habe ich im Podcast auch schon erzählt, die ersten paar Tage mich manchmal gefragt, wie du eigentlich bist, wenn du mal wirklich lachst. Also wirklich, wirklich lachst.
Ja, ich hatte damals noch das Problem, dass ich immer so ernst war.
Ja, und, guck mal.
Ja, weil ich muss doch erstmal gucken, was das für ein Typ ist.
Ja.
Ich kann nicht gleich irgendwie nur lachen.
Du hast viel still beobachtet, ja.
Ja, das stimmt.
Okay, das ist natürlich auch spannend, dass sich natürlich dann, ja, man öffnet sich, erst wenn man sich richtig öffnet, sagt man vielleicht seinen Humor dann auch. Eben der Podcast Couple Off, da redet ihr über solche Themen auch. Und vielleicht auch nochmal so die Frage, dieses auf einer, nicht vielleicht nicht ganz einer Wellenlänge, aber so sehr viele ähnliche Humormomente zu teilen. Wie kann das bei Konflikten helfen?
Wir haben in diesem Buch ein Kapitel, das sogar Humor ist Macht, als Zwischenüberschrift hat. Das ist, glaube ich, wirklich nicht nur so eine kleine, nette Sache, dass man die genießt, weil es schön witzig ist, dass man eine gute Zeit hat, sondern das ist unfassbar mächtig, wenn man das einsetzt, weil man damit so viel untergraben kann. Also jetzt auch wirklich auf der ganzen Welt, in internationalen Kontexten, politischen Kontexten, man untergräbt damit Autorität, man untergräbt das eigene Ego, die ganzen verbissenen Dinge werden mit Humor ausgehebelt, untergangen, umgangen.
Ich finde, Humor ist halt ein schönes Bindemittel.
Ja.
Also selbst auch beim Streit, dass man dem anderen immer noch zeigen kann, ich bin mit dir verbunden. Auch wenn wir jetzt gerade streiten, auch wenn wir jetzt gerade einen Konflikt haben. Aber wenn wir miteinander lachen können, selbst im Konflikt, dann ist dieses, hey, wir haben doch eine Bindung, wir sind verbunden miteinander, das ist immer präsent.
Wobei, Iris, du hast genau da einen wichtigen Punkt genannt, miteinander lachen können, weil das ist ja auch so eine Frage beim Humor. Mhm. Lachen wir eigentlich miteinander oder übereinander?
Genau.
Den Punkt macht ihr ja auch auf. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Genauso auch wie mit Lachen ist ja dann nicht gemeint, ich nehme dich und dein Anliegen oder Problem nicht ernst, wenn ich dann losbrusten muss, sondern eben wir lachen gemeinsam über das Problem oder dieses Absurde, in dem wir dann uns verhakt haben vielleicht, ne?
Ja, genau.
Und deswegen ist es so wichtig, also jetzt auch von der Person, über die vielleicht gerade gemeinsam gelacht wird oder über deren Stolperer, was auch immer, Fehler, dass man da über sich selbst lachen kann. Wenn man das nicht kann, würde ich nicht sagen, dann hat man gar keine Chance, eine Beziehung zu haben, aber es ist auf jeden Fall schwieriger.
Mhm. Und ich finde es auch spannend, dass ihr auch über Comedy an sich nochmal so nachdenkt. Was macht Comedy? Was kann das machen in einem Streitmoment? Es geht ja bei Comedy auch vielleicht darum, Wahrheiten zu benennen, ohne so hart verletzend es zu verpacken, oder? Also der Inhalt kommt anders an, wenn ich jemanden humorvoll so ein bisschen anpiekse und sage, na, hast du wieder den Müll nicht rausgebracht?
Ja, genau. Und man denkt das vielleicht erst gar nicht, aber Comedy ist auch so ein intellektueller Vorgang, ne? Mhm. Also du musst ja erstmal das ganze Problem gut durchdenken, aus vielen Perspektiven und dich auch in den anderen hineinversetzen, damit du überhaupt, ich sage jetzt mal, eine gute Punchline hinkriegst, also gute Comedy hinkriegst.
Wir haben einige Hacks, bei denen man tatsächlich nicht spontan jetzt zum Beispiel flüstert oder sich eine gute Schlagzeile überlegt, sondern wo man erstmal für sich ganz durchdringt, was ist eigentlich die Struktur des Problems, das ich immer wieder habe. Woher kommt das? Und dann bastelt man daraus eine Präsentation. Das ist dann der Pitch. Mhm. Und dieses Durchdringen, genau das, was du gerade sagst, Iris, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung für Humor. Wenn ich nicht alle Ebenen verstanden habe, dann kann ich die ja auch nicht komisch gegeneinander setzen.
Ich habe das auch gehabt bei euch bei einem Punkt, den Hack Interview, diese Technik. Und zwar will ich das nur sagen, beim Streit geht's ja, wir haben das hier in einer Stunde lieber auch schon öfter besprochen, zum Beispiel, wenn es um schmutzige Socken in der Ecke geht, ne, dann geht's ja nicht um diese Socken wirklich, es geht nicht um diese Sachebene, sondern wir sind eigentlich auf einer emotionalen Ebene, die wir da vielleicht nicht erkennen. Ihr schreibt ja auch von Glaubenssätzen, die manchmal aufeinandertreffen, ohne dass man es merkt. Und hinter so diesem Vorwurf, warum muss ich deine schmutzigen Socken wegräumen, hängt vielleicht ein Glaubenssatz wie, ich muss immer alles alleine schaffen.
Ja, genau.
Und das kriegt man erst raus, wenn man zum Beispiel, ich nehme mal diesen Hack-Interview-Technik, man spielt einen überdrehten TV-Showmaster, man stellt lauter Fragen, und die Fragen sind aber ernst gemeint. Und vielleicht helfen die ja dann auch, auf diesen Kern des Problems dann mehr zu kommen als eigentlich, ne?
Ja.
vor allem Fragen so zu stellen, dass man wirklich offene Frage stellt und nicht gleich mit einer Annahme an die Fragen geht. Das überhaupt erstmal zu üben in einem Streit, ne? Das ist auch total schwierig.
Ja, ihr habt auch über diese gemeinen Fragen geschrieben. Wie heißen die nochmal, wenn man eigentlich suggestiv mit der Frage? Eigentlich so ein bisschen so einen mitgeben mit der Frage.
Ne? Ja, genau. Und das nicht zu tun, sondern wirklich im Streit.
Oh, ich habe es gerade eben gemacht. Ich habe es eben gemacht mit dem Müll. Natürlich, ich habe doch gesagt, na, hast du wieder den Müll nicht runtergebracht? Und
ja,
ein bisschen. Oh, stimmt. Bin ich selber in die Falle. Siehste, man muss sich immer an die eigene Nase fassen bei sowas. Ich finde aber auch noch wichtig, es ist ja jetzt nicht so, man muss sich das nicht so vorstellen, als ob ihr die ganze Zeit humorvolle Tipps gibt, wie kann ich lachend aus einem Streit rauskommen. Nein, ganz wichtig ist ja auch Feststellungen, die ihr macht, ja, wo es einfach wichtig ist, was man als Paar, wozu man sich committet, bevor man überhaupt in so eine Schräglage kommt, nämlich sich überhaupt auch immer als Team zu sehen, ne? Dass es eben nicht darum geht, wie bei einem Spiel, wer hat jetzt gewonnen, sondern wie können wir für die Beziehung Gewinn daraus ziehen. Das ist doch ein wichtiger Blickwinkel, oder?
Absolut. Iris ist da, das ist gar nicht mal so lange her, ist im Schreibprozess passiert, dass du auf so eine Formel gekommen bist. Weil man kann das ja allgemein sagen, ne, dass es wichtig ist, sich als Team zu begreifen. Das würden wahrscheinlich fast alle Paare auf der Welt so unterschreiben. Aber du hast so ein Tool benannt, dass man sich wirklich ein Versprechen gibt und sich bewusst macht, was das für ein Versprechen ist. Und das heißt nicht Eheschwur oder so, sondern ganz konkret auf eine Situation bezogen. Wer bin ich, das kann ich dir versprechen, wer bin ich für dich selbst im Streit?
Genau. Und ich... Also das hatten wir schon ganz früh, dass wir uns gedacht haben, wir haben ja so viele Rollen miteinander, dass wir eigentlich auch uns nicht nur als Paar verstehen, sondern als zwei Menschen, die ein Team sind und die sich einander ein Versprechen geben und egal was passiert, dass wir miteinander verbunden bleiben. Und das ist so, das öffnet so sehr den Kopf, wenn man das macht.
Weil es eine Sicherheit gibt, dann traust du dich ja auch mehr, andere Sachen zuzulassen, offen darüber zu reden, was gerade in dir vorgeht, weil du weißt, auf dieses Versprechen kann ich mich verlassen.
Und das ist so eine Wertschätzung, weil dann ist es auch kein Problem, selber vielleicht selbstkritisch Fehler einzugestehen, zu sagen, ja stimmt, da bin ich immer ungeduldig.
Genau.
So zum Beispiel. Ne? Dann, das kann man dann eher aussprechen, so einen Satz, wenn man weiß, das nutzt der andere jetzt nicht als Argument gegen mich. Ne? Siehst du doch selber, du bist immer so ungeduldig, hast du ja selber gesagt vorhin. Ne? Ja. Also auch so nicht Rechnungen aufmachen wahrscheinlich.
Hoffentlich nicht.
Ja. Ja, das ist ja immer so ein bisschen, muss man gucken, wie es ist. Und ich finde auch wichtig, weil es geht ja jetzt bei euch nicht nur um Paarbeziehungskonflikte, sondern vielleicht auch Konflikte, die ich im Alltag habe, im Berufsleben oder auch in der Freundeswelt. Manchmal muss man sich auch wirklich so einen Kompass mitnehmen, wo man sich fragt, ne, gehe ich in jeden Konflikt so rein? Lohnt es sich oder nicht?
Genau. Ja. Das ist so wirklich der Kompass, den wir für uns gefunden haben. Das Tolle an Konflikten, man hat ja immer Angst davor. Und irgendwann mal war bei uns auch so der Punkt, dass wir gemerkt haben, ein Konflikt bringt uns ja auch immer weiter. Und diese Frage, lohnt sich das überhaupt, in diesen Konflikt zu gehen, die kann man sich auch immer wieder neu stellen. Also je nachdem, wie viele Erfahrungen man dann halt auch gesammelt hat. Und inzwischen wissen wir bei manchen Konflikten, das lohnt sich überhaupt gar nicht, da jetzt noch tiefer und noch tiefer reinzugehen.
Auch jetzt in der Paarbeziehung, wenn man weiß, da sind die Meinungen einfach ganz unterschiedlich und dann müssen wir jetzt nicht jedes Mal diesen diese Diskussion aufmachen, weil wir wissen eigentlich, wo wir stehen.
Würde ich so sagen. Es kann aber auch natürlich passieren, dass eine Person sagt, ich weiß, das ist jetzt wirklich das 50. Mal, dass wir dasselbe Thema haben. Offensichtlich lohnt es sich für mich schon. Ich habe da immer wieder ein Problem. Wir müssen nur mal anders daran gehen. Und das ist es dann, was sich lohnt. Aber was sich nicht lohnt, ist die Wiederholung desselben scheiternden Musters, das man schon 50 Mal gemacht hat.
Und das gilt auch für andere Themenbereiche, zum Beispiel im Job, ne, mit bestimmten Kolleginnen, Kolleginnen oder mit dem Chef. Wenn man einfach merkt, das ist ein bestimmtes Muster, was immer wiederkehrend ist, muss man sich irgendwann mal nach 2-3 Jahren fragen, lohnt sich das eigentlich noch, ja? Dass ich mich jeden Abend über das Gleiche aufrege.
2-3 Jahre, das ist so die Richtlinie, die...
Wie lange? Es können auch 2 Wochen sein, aber die meisten gehen ja immer sehr lange durch solche Leidenszeiten durch.
Ja, und was ich glaube, was Iris und ich teilen, ich bin auch so eine, die gerne Konflikte wieder rausholt, ne? Und sagt, weißt du noch, vor 2 Jahren haben wir genau dieses Thema. So.
Seid ihr beide mir unsympathisch?
Ja, aber wir sind ja wenigstens ehrlich und aufrichtig und benennen es. Und was ich aber auch wiederum gut fand, also so ein Lösungsmittel für dieses, naja, wenn wir jetzt mal wirklich was abgeschlossen haben und sagen können, wir haben das durchdiskutiert, vielleicht über Jahre hinweg und jetzt sind wir zu einem Punkt gekommen, fand ich auch diese Idee eines Museums der alten Probleme total schick. Also, dass man dann fast schon in der Beziehung, weil man kennt sich ja dann über Jahre dann irgendwann hinweg vielleicht und so, ja, vielleicht sogar einen Gegenstand findet für das abgeschlossene Problem oder eine Zeichnung und dann hängt man es an die Wand und dann weiß man, guck mal, kann man sogar manchmal einfach nur so drauf zeigen nach dem Motto, pass auf, fängst du damit wieder an, das war doch schon ad acta gelegt. Finde ich auch ganz sympathisch eigentlich. Ja.
Dann macht man es konsequent.
Ja. Und das hilft tatsächlich, also weil wir leiden, also wir haben ja das gleiche Problem, Shanli. Ne?
Ich sag's dir, wir können eine Selbsthilfegruppe aufmachen. Okay, ja.
Ich glaube aber, wir haben gute Argumente.
Ich glaube auch. Also, ne? Ich bin ganz sicher.
Finde ich die Idee, sich einen Gegenstand zu suchen und zu sagen, okay, das stellen wir jetzt ins Regal, das ist ein Symbol für unser Problem. Aber man kann das immer wieder jederzeit hervorholen. Das finde ich so geschickt.
Das finde ich auch gut.
Sache, ja. Es steht das so im Buch, dass man das jederzeit hervorholen kann. Ich dachte, wir hätten da das Gegenteil reingeschrieben.
Ich habe es auch eher so verstanden, als dass dann derjenige, der genervt ist, dass es wieder hervorgeholt worden ist, er drauf zeigen kann und sagt, guck mal.
Ist das entlarvend gerade, Iris, oder?
Also man kann ja diese Hex für sich so ein bisschen interpretieren. Ne?
Ja,
ich habe auch sehr viel Spielraum da drin gesehen. Ich fand es aber gut, dass man es mal benennt, ne? Dann wissen alle, was gemeint ist. Dann kann man drauf zeigen oder halt drüber reden. Und eben, dann, da ist es ja schon wieder. Dann lacht man eher drüber, als dass man genervt ist. Weil in Wirklichkeit ist ja auch so ein Gefühl, was aufkommt in sehr, ich sag mal, festgefahrenen Konflikten, ist ja Wut, genervt sein. Man will eigentlich mit der anderen Person, weil 100.000 Mal habe ich ja schon gesagt, was soll das? Solche Themen kommen ja dann immer hoch und solche Sätze. Und dann wird es ja auch verletzend manchmal ganz schnell. Da seid ihr ja auch sehr offen im Buch, dass ihr das sagt. Ne? Manche Leute beschimpfen sich dann aufs Schlimmste oder es fallen irgendwie Geschirr hin und her. Oder es gibt ja wirklich wirklich ganz krasse Momente, die wir alle, glaube ich, auch schon mal erlebt haben, wo man sich selber hinterher auch fragt, ich bin das doch gar nicht. So bin ich doch gar nicht. Ne? Man ist ja selber verwundert, in was man sich so reinreiten kann. Und dann da so einen Stopp zu haben. Nur eine Sache ist mir auch aufgefallen. Ich glaube, ganz vieles, wenn man kreativ dann in so eine Problemlösung gehen will, das braucht doch eigentlich auch Energie. Und ihr habt eben zum Beispiel die Corona-Zeit angesprochen.
Ja. Mhm.
Das sind so Phasen im Leben. Ich meine, das hätte sich ja niemals jemand ausmalen können, was wir da alles erlebt haben. Mhm. Da fehlt ja eigentlich die Energie. Oder wie weckt ihr das in euch? Oder gibt es sozusagen so einen Basic-Moment, wo ihr sagt, egal wie wenig Energie du hast, das kannst du noch ausprobieren, damit du nicht ganz in die Schieflage kommst?
Du hast total recht, dass das echt viel Energie kostet alles. Und wir glauben schon fest daran, dass man sich so eine Art Fundament aufbaut. Ja, dass das etwas ist, auch jetzt diese Streithex oder auch das gesamte Buch, was wir da geschrieben haben, das sind ja Erfahrungen aus ganz vielen Jahren, die wir miteinander verbracht haben, wo wir auch gemerkt haben, wir Matthias und ich, wir kommen ja auch aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Wir haben oft miteinander Streit gehabt, Probleme gehabt, aber auch im Job, in anderen Bereichen. Und da für sich selbst zu investieren und zu sagen, es lohnt sich, aber auch immer mal wieder Energie reinzustecken, Dinge aus anderen Blickwinkeln zu sehen, zu schauen, wie kann ich in einem Streit einfach nicht nur in meiner Emotion gefangen sein. Auch wenn das viel Energie kostet, das lohnt sich, das über einen langen Zeitraum aufzubauen, weil dann kostet es keine Energie mehr. Also das ist am Anfang ist es hart und dann zahlt sich das aber über einen langen Zeitraum total aus.
Und dann kriegst du Energie zurück. Genau. Ich würde nämlich auch sagen, dass diese Frage nach der Energie genau wieder das lohnt es sich ist. Ich bin da ganz anders gestrickt. Bei mir lohnt sich Konflikt schon ganz früh, weil ich daran irgendwie Spaß habe. Ich habe Spaß an Reibung. Also ich spüre mich selber, ich spüre die andere Person mehr. Wenn man nicht streitet, also es ist nicht Streitsucht bei mir, aber auch jetzt wirklich nicht Harmoniesucht.
Nee, es ist ein aneinander wachsen wollen.
Ja.
Also das ist tatsächlich auch etwas, das habe ich durch Matthias gelernt, ganz am Anfang vor über 10 Jahren, als wir uns kennengelernt haben. Der fand das spannend und interessant, Konflikte auszutragen. Und ich fand das nur schrecklich. Ich habe mir gedacht, was kann man denn daran gut finden? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ah nee, man lernt ja so viel dadurch. Und das hat uns nochmal ganz anders so zusammengebracht. Auch wenn ich es langfristig immer anstrengend fand. Ja.
Das ist so lustig. Da fällt mir, ich habe letztens ein Video im Netz gesehen von Michelle Obama, die Frau von Barack Obama, die frühere US First Lady. Und die war in einem Podcast oder so. Und dann hat sie nämlich gesagt, das ist nicht Streitsucht, sondern Diskussionsfreudigkeit. Ihr Mann hätte so eine riesige Diskussionsfreudigkeit, dass er selbst, als er den Antrag gestellt hat, ob sie heiraten wollen, hat
den Moment habe ich auch gesehen.
Hast du das gesehen? Ja, ja. Wo sie sagt, wir sitzen bei einem Dinner, wir haben eigentlich irgendwas, wir wollen feiern, dass er sein Examen bestanden hat und dann sitzen wir da und er fängt an mit mir überhaupt das Für und Wider des Verheiratetseins zu diskutieren.
He made it a debate.
Ja, he made it a debate. Und wir diskutieren und sind mittendrin und dann kommt das Dessert mit irgendwie dem Ring drin drapiert. Ich musste so lachen, weil ich so dachte, ja eigentlich, das ist ja auch, das, ich glaube auch das Label ist dann anders. Das ist ja dann kein Streit, sondern wirklich eine Diskussionskultur, eine Diskussionsfreude, das hin und her durchzudenken, sich den Ball hin und her zu werfen, das ist ja dann was anderes als zu sagen, jetzt will ich recht haben, sondern da ging es ja mehr wirklich um das Spielerische. Ne?
Das ist vor allem ein super Beispiel, das du da bringst, weil es richtig genau all das ist es, Diskussionsfreude, aber es ist auch Gestaltungsfreude. Das ist ja eine Inszenierung, wenn er das so macht und plant. Und damit fühlt man sich, mir geht es jedenfalls so, auch beschenkt. Mhm. Also wenn wir, egal was es jetzt ist, wenn wir einsteigen in einen Konflikt und ich sehe, oh, das ist nicht einfach nur aus dem Moment heraus irgendwas gesagt, sondern hier werden mir jetzt Gedanken präsentiert. Ich komme einfach, weil mir gerade noch nichts anderes einfällt, wieder zurück zu diesem Pitch, zu einer Präsentation.
Ja.
Wenn ich das bekomme, wenn Iris mir zeigt, pass auf, ich habe was vorbereitet, dann fühle ich mich ja davon schon beschenkt, selbst wenn Kritik darin verpackt wird. Aber ich sehe, du hast dir offensichtlich Zeit genommen.
Das war ja in dieser Eltern-Kind-Beziehung. Vielleicht müsst ihr das Beispiel nochmal bringen. Da geht's um Jungen, wie alt ist er, der eigentlich ein Computerspiel spielen will, das noch nicht in seine Altersklasse gehört.
Das war so lustig. Die Mutter hat uns geschrieben damals und hat gesagt, ey, mein Sohn, der ist 13 Jahre alt und wollte GTA spielen und hat eine Präsentation fertiggestellt mit Argumenten, warum er es tun sollte. Und wir haben so gelacht, als wir diese Präsentation gesehen haben. Die war so manipulativ und lustig und so gute Argumente drin, warum er es tun sollte. Und sie hat es ihm dann, der war dann 14 letztendlich, und dann hat sie es ihm erlaubt. Und wir hatten das auch in unseren Live-Shows, haben wir dieses Beispiel vorgespielt und haben gesagt, was würdet ihr dann tun im Publikum, ne? Würdet ihr das dem Sohn erlauben? Und es war so lustig, wie dann auch die Leute miteinander, untereinander diskutiert haben, ne? Wer lässt sich jetzt von einem 14-Jährigen manipulieren? Wer nicht, ne?
Lässt man sich drauf ein oder nicht? Und das kann auch in der Paarbeziehung natürlich einen sehr lustigen Moment kreieren, so dieses, wenn, es gibt ja diese zum Beispiel unterschiedlichen Urlaubstypen, ne? Einer ist Berge, anderer ist Strandtyp und dann muss man sich jedes Jahr aufs Neue irgendwie für die andere eine Seite irgendwie entscheiden und dann kann man ja auch in so einen Pitch gehen vielleicht, ne? Statt dass man einfach nur grummelig auf dem Sofa sitzt und irgendwie sich übergangen fühlt, sondern dann kann man sich vorbereiten für so eine Diskussion mit so einem Pitch. Auch eine gute Idee, genau. Und ich finde auch wichtig vielleicht, dass man sich das auch nochmal so im Kopf überlegt, wenn man jemand ist, der immer in Streitmomente kommt, die irgendwie ganz unschön sind oder so. Ich finde auch den Aspekt sehr wichtig, den ihr diskutiert habt, dieses wir kreieren einander. Mhm. Also ne, wenn ich da jemand bin, der immer eben auch manipulativ, aber im negativen Sinne in so ein Gespräch reingehe und versuche irgendwie mich die ganze Zeit um meine Punkte durchzusetzen und wie auch immer. Und dann plötzlich reagiert die Gegenseite irgendwann auch mit riesigem Frust. Dann haben wir uns sozusagen beide hochgeschaukelt. Davon hat ja keiner was.
Richtig. Das ist in die negative Richtung. Ich musste auch vorhin, als du nach dem Humor und der gleichen Wellenlänge gefragt hast, auch an wir kreieren einander denken.
Ja.
Dass das nicht von Anfang an positiv gemeint wichtig ist, denselben Humor zu haben, weil wir ja auch unseren jeweiligen Humor kreieren. Wir schauen uns was voneinander ab. Ich habe mir eine Menge von dir abgeschaut, Iris, von deinem Humor über die Zeit.
Na, ich mir von deinem auch.
Ja.
Ja, das und stimmt.
Das Vulgäre.
Okay.
Und das Direkte. Ja.
Aber dieses Miteinander kreieren, ich finde, das ist eigentlich das Allerschönste überhaupt an Beziehungen, sei es in Freundschaften, selbst auf der Arbeit oder halt in Paarbeziehungen, weil das geht über die eigentliche Rolle hinaus, die man füreinander hat. Also wenn du jetzt einfach ein Paar bist und du bist jetzt der Freund, die Freundin, aber du machst dir bewusst, dass du diese Bindung wirklich mitgestaltest, dass ihr zusammen etwas kreiert, was ihr seid, dann geht das über die eigentliche Rolle der Beziehung hinaus. Und das ist das, was ich immer so stark finde, weil das auch ein bisschen die Beziehung auf der einen Seite stärkt, aber dann auch wieder in einer bestimmten Form lockert, wenn etwas nicht mehr so gut funktioniert.
Absolut. Und ich glaube, noch ein Punkt, den ich sehr wichtig finde, ist so ein Skill, den man entwickeln muss, egal ob es in der Paarbeziehung ist oder in jeglichen menschlichen Beziehungen, die wir haben, ist so dieses, manche sagen Mitgefühl, aber eigentlich geht es um Einfühlungsvermögen. Ne? Also, dass man dieses Thema hat, dass man versucht, die Gegenseite oder die andere Person wirklich zu verstehen in dem, was sie macht. Und das heißt ja dann nicht, dass ich sage, finde ich alles gut, was du da sagst. Zum Beispiel in so einer Position, jemand ist mein Vorgesetzter oder die Vorgesetzte und ich habe einen richtigen Konflikt mit der Person und dann muss ich am Ende noch sagen, oh, kann ich irgendwie verstehen und deshalb ist alles gut, sondern es hilft mir trotzdem zu versuchen zu verstehen, warum agiert da jemand so, ne?
Ja, total. Also wir haben auch ein ziemlich gutes Beispiel aktuell. Das haben wir noch gar nicht öffentlich kommuniziert, aber Matthias und ich, wir haben uns getrennt vor einiger Zeit. Und wie man es vielleicht auch im Podcast merkt, wir verstehen uns wahnsinnig gut. Und durch so eine Trennung so durchzugehen, also dass man irgendwie weiß, okay, also jetzt alles, was wir tatsächlich auch so im Buch drin haben, dieses wir kreieren einander, dass man auch gemeinsam mit im Spiel bleibt, dass man wirklich empathisch auf den anderen eingeht. Das ist ein Traum, weil man dann irgendwie weiß, man ist so miteinander und beieinander.
Absolutes Teamwork irgendwie, ne?
Genau.
Wenn man das beherrscht, auf jeden Fall. Ja, spannend, weil ich habe mich auch gefragt, wie kann man das noch mehr trainieren, dieses in den anderen sich reinfühlen? Weil
indem man sich trennt, ja. Das ist eine Idee.
Oh mein Gott, okay. Vielleicht wechseln wir das Thema heute. Nein. Aber ich finde das spannend. Aber das ist ja eigentlich das Beste. Ich meine, das ist ja auch so ein Thema. Eine menschliche Beziehung endet ja nicht in dem Moment, wo man sich trennt. Ihr bringt ja auch das Thema von im Kontext Spiel, von unendlichem Spiel oder endlichem Spiel. Und natürlich ist eine menschliche Beziehung etwas, was man sich aufgebaut hat. Das bleibt ja irgendwie.
Richtig.
Ja.
Es verändert sich nur. Also diese ganze endliches Spiel gegen unendliches Spiel, das ist eine Riesentheorie. Da gibt's von Simon Sinek und der wiederum hat sich auf einen Autor berufen, der das vor ihm schon beschrieben hat. Das ist komplex, aber man kann es, glaube ich, für sowas wie eine zwischenmenschliche Beziehung, nicht nur Liebesbeziehung, auch Job, Freunde, Arbeit, Nachbarn und so, wirklich sehr einfach runterbrechen. Ob man dranbleibt, das wäre das unendliche Spiel. Oder ob man, selbst wenn man sagt, komm, diese eine Ebene, Paarbeziehung, trennen wir, aber als Menschen bleiben wir verbunden und in einem Spiel, dann ist es das unendliche Spiel. Und da geht's eben dann nicht um Gewinnen und Verlieren, sondern das Ziel ist, einfach nur weiter zu spielen.
Genau, also denken wir irgendwie, unsere Beziehung ist wie ein Fußballspiel, irgendwie
Punkten.
Punkten, Tore schießen und danach irgendwie irgendwann ist Abpfiff oder merken wir eben, nee, das geht irgendwie immer weiter und immer weiter und eigentlich selbst, das ist ja auch noch so ein Ding, der zum Beispiel, manche denken vielleicht an früheren Ex-Beziehungen oder aber auch in Freundinnenschaften, finde ich das, selbst wenn man von sich aus denkt, ah, da habe ich mich jetzt sehr hart getrennt, ich möchte mit der Person nichts mehr zu tun haben, die wirkt ja manchmal sogar noch auf andere Ebene, auf dein Leben weiter, also selbst da kannst du nicht wirklich einen Cut machen, finde ich, bei menschlichen Beziehungen, weil sie dich ja vielleicht immer noch beschäftigen. Gerade die, wo wir so harte Cuts machen, glaube ich.
Genau.
Ja. Ach, spannend. Ja, das ist wirklich so. Ich glaube, am Ende habe ich auch nochmal so für mich mitgenommen, was natürlich klar ist. Jetzt wissen wir alle, es ist ja nicht das Ziel, dass wir Menschen werden, die keine Streits mehr haben oder Paare und dann ist alles perfekt, sondern Streit gehört auf oder Konflikte, Diskussionsfreudigkeit gehört im Grunde auf allen Ebenen im Leben dazu. Ne? Und ohne wäre es wahrscheinlich auch langweilig. Weil viel geht es ja auch ums Geschichten erzählen bei euch.
Ja, also wenn man sich mal vorstellt, die Geschichten hätten alle keine Konflikte, keine Probleme, wie langweilig wäre es, oder? Also da haben wir auch so dieses Beispiel, die Bibel, ja, wie dick wäre die ohne Probleme?
Es wären wirklich nur Auflistungen, wer wie alt geworden ist.
Ja, genau.
Aber wahrscheinlich noch nicht mal, weil das überhaupt irgendwer geboren wurde nach Adam und Eva ist auch aufgrund von Problemen.
Und das Spannende ist ja auch zu sehen jetzt beim Gegenüber, wenn man sich jetzt auf die Person einlässt oder wenn es eine Freundschaft ist, welche Art von Konflikten beschäftigt ja die andere Person? Und wie kann ich vielleicht auch über die Probleme, über die Konflikte mit jemand anderem bonden? Ne? Also, dass man sich darüber versteht.
Meinst du, wenn man die gleichen vielleicht Geschichten teilt und ja. Probleme, dass man da mit anders nochmal mitfühlen kann, wenn man weiß, ah, okay.
Ja. Und gelöste Probleme. Also es gibt Freundschaften, ich habe solche, das ist jetzt sehr überspitzt formuliert, so sehr habe ich es nicht, aber viele werden es kennen, die aus einer ursprünglichen Feindschaft entstanden sind. Dass man sich erst gar nicht mochte oder sich zumindest misstrauisch gegenüber war. Und weil man sich dann darüber hinweg verbunden hat, dass das Problem, das da dem zugrunde lag, gelöst hat oder was auch immer, begann erst die Freundschaft. Und das ist einfach eine gute Geschichte.
Habt ihr da vielleicht irgendein Projekt zusammen gehabt? Weil das beschreibt ja auch als einen der Hacks, wenn man zusammen etwas tut, sei es jetzt Kanu fahren, etwas aufbauen, wirklich mit den Händen oder ein Brot zusammenbacken oder.
Das zieht sich richtig durch bei uns. Das ist wirklich das Konstante. Wenn du fragst nach einem regelmäßigen Hack, das ist bei uns nicht das Flüstern, sondern immer irgendwas zusammen machen. Einen Podcast zusammen aufzunehmen, obwohl es vielleicht gerade eine schwierige Woche ist, das führt, weil wir ein gemeinsames Projekt haben, sofort wieder zusammen.
Wir hatten irgendwann mal, haben wir so den Satz für uns gefunden, dass Probleme Material sind. Und dass man damit ja arbeiten kann. Und es war wirklich, von dem einen auf den anderen Tag wurde Matthias für mich zur Muse. Also ich habe mich gar nicht mehr über die Dinge aufgeregt, sondern ich habe mir gedacht, okay, wie könnten wir das jetzt kreativ verwerten? Das ist ja großartig. Und dann kriegt man plötzlich einen ganz anderen Blick da drauf. Also man ist nicht mehr so genervt, sondern ich sehe da meine Muse. Ja. Und bin sofort inspiriert und denke mir, okay, wir können das ganz anders angehen.
Es ging mir andersrum genauso, dass ich dann auch in Phasen, in denen es zu wenige Probleme gab, ich die vermisst habe, weil ich kein Material mehr hatte. Und dann habe ich mich getrennt. Das war
sie war dann einfach zu perfekt. Ja,
war zu langweilig.
Das ging nicht mehr. Okay, aber guck mal, let's end on a high note, würde ich sagen. Iris Gavritsch und Matthias Renger, ich danke euch sehr. Auf Tour seid ihr jetzt im Herbst, eben auch mit eurem Buch Du bist das Problem, das ich mir wünsche, wie man eben Konflikte humorvoll lösen kann. Danke euch für diese sehr starken Einblicke.
Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Es hat uns wirklich sehr gefreut.
Oh ja.
Mich auch, wirklich.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Im Liebestagebuch geht es jetzt um die Frage, was, wenn es im Bett sexuell so gar nicht passt? Vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr da jemanden kennenlernt, einen Mensch. Ihr findet euch gegenseitig super hot, aber irgendwie habt ihr doch ganz unterschiedliche Ideen davon, was euch körperlich anmacht. Allein wie und wo man gerne berührt werden möchte. Und genau das hat Pierre vor kurzem erlebt. Wie er aus diesem Dilemma beim Sex rausgekommen ist, wie er damit umgegangen ist, erzählt er uns jetzt in seinem Liebestagebuch.
Es war unser zweites Date. Wir haben uns in der Nähe ihrer Wohnung getroffen, entspannt was gegessen und sind da halt so rumspaziert. Und dann meinte sie halt auch schon relativ straightforward, wie schaut's denn aus, wollen wir zu mir gehen? Und ich war so, klar, gerne, lass uns das machen. Wir sind dann zu ihr und haben dann erstmal klassisch gequatscht, was getrunken, so ein bisschen Wohlfühlen gemacht. Ja, und dann ging es zum körperlichen Teil des Abends über. Und da hat sie schon vorab wichtige Grenzen mir kommuniziert, wo sie einfach nicht angefasst werden will, was für sie die No-Gos sind, was extrem gut ist für mich zu wissen, weil es waren typische Stellen, die man normalerweise, wenn man miteinander intim ist, tatsächlich auch berühren würde. Ich darf die Hände nicht anfassen. Hände sind raus. Und dann musste sich rausstellen, dass wir sexuell komplett unterschiedlich drauf waren. Weil während ich, wie gesagt, sehr sensual bin, sehr nah bin, Berührungen und alles sehr mag, war sie der ganz raffe Typ. Und mehr so umso härter, umso besser. Und sie mochte es einfach schon, dass man recht hart mit ihr umgeht. Und diese Art und Weise war sie auch von ihrem Gegenüber gewohnt. Das heißt, auch mich hat sie relativ hart angefasst. Wo es zum Beispiel dann zum Oralsex überging, hat sie meinen Penis wirklich hart malträtiert. Was für mich so der Moment war, das fühlt sich hier überhaupt nicht schön an. Und was dann auch darin resümiert ist, dass der überhaupt nicht richtig hart wurde. In dem Moment war es einfach so, alles, was du gerade an mir machst, wie du mich berührst, fühlt sich nicht gut an. Und ich habe das dann halt ihr beschrieben und dann war sie auch ein bisschen verdattert. Man hat dann drüber nachgedacht, weil meine sanften Berührungen an ihr haben sie jetzt nicht wirklich weit gebracht. Wir haben zwar davor, ich habe sie oral befriedigt, das hat gut funktioniert, aber wo es dann wirklich um den penetrativen Teil ging, das hat sie nicht so angetörnt, die Härte hat mich nicht angetörnt und wir standen da so ein bisschen dann in between. Und ich habe ihr dann halt kommentiert, okay, was finde ich schön? Und sie hat mir in dem Anzug auch gesagt, was sie für Sex eigentlich mag. Und ich saß dann so dazwischen und war so, ja, okay, jetzt wissen wir, woran wir sind, was in meinem Kopf ja auch eine Blockade erzeugt, weil, fuck, ich muss jetzt das abliefern. Und ich bin ein Mensch, der sich anpasst. Und wir sind dann in der Situation geendet, dass sie mich sanft angefasst hat, also wirklich gestreichelt hat, während ich gleichzeitig sie hart angefasst habe. Und das hat funktioniert. Also, er wurde hart und wir konnten penetrativen Sex haben. Der Nachteil des Ganzen war, wir hatten jetzt so ein langes Vorspiel, dass ich überreizt war und das gar nicht lange genießen konnte, sondern dass das ein schnelles, jähes Ende fand, wo sie dann auch nur da lag und meinte so, weißt du, ich komme ja schon schnell. Aber die Zeit hätte ich jetzt auch nicht geschafft. Aber wir lagen dann auch da und waren so, okay, wir haben jetzt so viel Arbeit reingesteckt auf etwas, was nicht auf uns passt. Und der Outcome ist jetzt auch nur so semi-befriedigend. Und dann lagen wir da, die Erkenntnis gemeinschaftlich erreichend, wir sind sexuell nicht kompatibel. Es funktioniert einfach nicht. Also wir finden uns attraktiv, das Küssen ist sogar richtig gut. Nur haben wir unterschiedliche sexuelle Bedürfnisse hier gerade. Und da war der Konsens, du, es war ein nice try, aber dann lass uns einfach wieder auseinandergehen. Es ist okay. Und so haben wir uns wirklich ganz herzlich verabschiedet, ein gutes Leben gewünscht und dann bin ich aus der Tür und habe sie nie wieder gesehen.
Ja, das ist doch mal eine Form von Abwägung, wie wir sie im Grunde heute doch schon gehört haben. Also bei einem Konflikt immer noch mal überlegen, lohnt sich das? Dann im Fall von Pierre in die Körperarbeit zu gehen. Und wenn es sich eben dann nicht lohnt, vor allem für beide nicht, ist das doch auch fein. Das war eine Stunde Liebe. Ich bin Shanley Anwar. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.